Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Revenons un peu en arrière. Nous, cinéastes, avons vécu avec des pellicules argentiques 35 mm. On les a touchées au montage, on les a assemblées, on les a transportées dans des boîtes et tout ça.
Unermüdlich, noch mit 90 Jahren hat sie über ihre Filme gesprochen, über das Filmemachen damals, als noch auf 35 mm gedreht wurde. Im Februar war sie noch auf der Berlinale und präsentierte ihren letzten Film Agnès Pavarda. Ja, und irgendwie, glaube ich, war ich nicht die Einzige mit der Vorstellung, dass diese kleine, große, energetische, warmherzige, bedeutende Filmemacherin einfach immer weitermachen würde. Nun ist die Grande Dame des Autorenkinos gestorben. Wir ehren sie gleich. Herzlich willkommen bei Vollbild. Ich bin Susanne Burg. Gestern kam die Meldung, dass die französische Filmemacherin Agnès Varda gestorben ist, 90-jährig. Eine der größten Künstlerinnen unserer Epoche, wie Frankreichs Kulturminister Franck Riester die Wegbereiterin der Nouvelle Vague gestern würdigte. Der frühere Leiter des Filmfestivals von Cannes, Gilles Jacob, sagte: Varda ist gegangen, aber Agnès wird immer bleiben. Intelligent, lebhaft, sanft, spirituell, lustig und überraschend wie ihr Werk. Und über dieses überraschende, vielfältige Werk, das Varda seit den 60er Jahren geschaffen hat und das, was sie auszeichnete, darüber will ich jetzt sprechen mit Katja Nikodemus, Filmredakteurin bei der Zeit. Guten Tag.
Hallo.
Ja, Agnès Varda war in den letzten Monaten weiterhin unglaublich aktiv. Sie hat weiterhin Masterclasses gegeben, war zuletzt bei der Berlinale mit ihrem autobiografischen Dokumentarfilm Varda par Agnès. Und da hat sie gesagt bei der Pressekonferenz, ich muss mich darauf vorbereiten, auf Wiedersehen zu sagen. Und trotzdem wirkte sie so quirlig, so wach, so lebendig. Sie, Katja Nikodemus, haben Agnès Varda auch in Paris besucht. Wie haben Sie sie erlebt?
Ja, das war natürlich mehr als ein Hausbesuch, sondern auch der Besuch bei einer künstlerischen Lebensform. Sie hat ja da in diesem kleinen Haus in der Pariser Rue Daguerre im 14. Arrondissement gewohnt. Sie empfing Besuche auch gerne in ihrer Küche und da saß sie dann. Man hat das Gefühl, sie muss eigentlich schon mit dieser lustigen Topf-Frisur auf die Welt gekommen sein. Ja, und in diesem Haus hat sie
die immer zweifarbig war.
Ja, genau. Wie so auch so eine Mönchsfrisur eigentlich. Und sie hat in diesem Haus mehr als ein halbes Jahrhundert gelebt mit ihrem Mann, dem Regisseur Jacques Demy. Dort sind ihre Kinder aufgewachsen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite war ihr Schneiderraum, nebenan die Produktionsfirma. Also man hat das Gefühl, eine kreative Idylle inmitten dieses kleinbürgerlichen Viertels zu besuchen. Und sie servierte dann auch eben Croissants vom Bäcker von nebenan, der übrigens auch mal in einem ihrer Filme vorgekommen ist.
Sie hat ja auch unermüdlich immer wieder über ihr Werk gesprochen, in Masterclasses oder auch in ihren eigenen Filmen. Und in dem letzten Film, Varda par Agnès, da sagte sie unter anderem Folgendes.
J'ai fait des films très, très différents dans ma vie. Et donc, il faut que je vous dise, qu'est-ce que c'est qui m'a mené à faire ce travail pendant tant d'années.
Voilà, c'est bon, c'est bon.
Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage.
Ich habe im Verlaufe meines Lebens unterschiedliche Filme gemacht, sagt sie und führt aus, was sie antrieb: Inspiration kreieren und teilen. Katja Nikodemus, hilft es tatsächlich auch, ihr Werk zu erschließen, diese drei Worte?
Ja, und diese drei Worte setzen sich dann wieder zu einem weiteren Überprinzip zusammen, nämlich Empathie. Sie hat sich ja immer wieder von Menschen und Begegnungen inspirieren lassen und deren Anliegen, deren Beruf und Berufungen auf die Leinwand gebracht. Also in den militanten 60ern hat sie für die Abtreibung gekämpft, auch mit Dokumentarfilmen. Als sie mit ihrem Mann in Los Angeles gelebt hat, mit Jacques Demy, hat sie einen Film über die Black Panther gemacht. Und ein ganz großer Film von ihr im Jahr 2000, Les Glaneurs et la Glaneuse, über Restesammler und Abfallsucher. Dieser Film öffnet sich dann zu einem Panorama über die Verschwendungssucht und Gier einer Gesellschaft bis hin zu einer Reflexion ihrer eigenen Vergänglichkeit. Also immer wieder inspirieren lassen von anderen, daraus etwas schöpfen und das dann wieder teilen mit diesen Menschen und auch mit dem Publikum.
Agnès Varda, so heißt es immer wieder, sei die Großmutter der Nouvelle Vague. Wieso eigentlich? Wie kam es zu diesem Titel?
Es ist eigentlich ein bisschen gemein und sie hat sich auch immer ein bisschen dagegen verwehrt, weil eigentlich, sie ist 1928 geboren, gehört sie genau zur Generation von Jean-Luc Godard oder auch von
der
Jacques
Rivette. Der nur zwei Jahre jünger ist als sie.
Genau. Und Alain René war sogar einige Jahre älter. Und filmgeschichtlich gesehen aber muss man sagen, hat Agnès Varda wirklich die Nouvelle Vague begründet, weil sie eben 1954 einen Film gedreht hat, mit dem sie wirklich zu einer Pionierin, zu der Pionierin des französischen Autorenkinos wurde, La Pointe Courte. Damals hatte sie kein Geld und keine Ahnung vom Filmemachen, wie sie immer sagte. Und in dem Film, ja, folgt sie mit einer Kamera einem Paar, das durch ein französisches Fischerdorf läuft, sich über seine Beziehung unterhält, über seine Gefühle. Und nebenher erleben wir mit dokumentarischen Szenen das Leben der Fischer, deren Ängste, deren Existenzsorgen. Und gedreht hat sie diesen Film mit einem befreundeten Theaterschauspieler, Philippe Noiret, und die Montage hat Alain René gemacht. Und das war eigentlich der erste Film mit einer neuen erzählerischen Freiheit und Beginn eines Kinos, eigentlich, das den Alltag und das Leben und die Wirklichkeit in seine Geschichten hat ziehen lassen. Und der Kameramann, der dann bei Godard mit der Schubkarre über die Champs-Élysées gefahren wird, das war eigentlich, ja, Alain war da, die dieses Prinzip erfunden hat.
Sie war ja auch die einzige Frau in diesem Männertrupp. Wie könnte man eigentlich Agnès Vardas Besonderheit innerhalb dieser Ursprungstruppe der Nouvelle Vague beschreiben?
Das Tolle ist eigentlich, sie hat keinen spezifischen Stil, aber sie hat eine ganz große erzählerische Eleganz und Leichtigkeit, die sich dem Sujet immer wieder angepasst hat. Also zum Beispiel in Cleo von 5 bis 7, 1961, da folgt sie einfach einer jüngeren Frau durch Paris, vom Besuch einer Wahrsagerin bis zu einer Krebsdiagnose. Und immer wieder hat sie solche Roadmovies gedreht eigentlich, den Figuren ist sie gefolgt. Ein ganz wichtiger Film ist für mich, nicht nur für mich, ich glaube in ihrem Werk, Vogelfrei von 1981, der Film, der Sandrine Bonnaire als Schauspielerin bekannt gemacht hat. Da sozusagen folgt sie Bonnaire in der Rolle einer Obdachlosen durch Südfrankreich. Und da hat sie ein Stilmittel, ganz lange Kamerafahrten. Und in diesen Kamerafahrten entsteht dann das Bild einer Region, ihrer Bewohner, ihrer Fremdenfeindlichkeit. Also eben immer die Stilmittel angepasst an das Sujet.
Sie haben ja jetzt schon über dieses Stilmittel gesprochen. Sie hat selbst hat ihr filmisches Verfahren Cinécriture genannt, also mit Bildern schreiben. Wie muss man sich das vorstellen?
Sie hat das selbst so erklärt, das kann man dann auch in ihrem Film nachvollziehen, dass sich Gedanken und Text zu einer Bildererzählung fügen. Und diese Erzählungen aber erhalten ihre Scharniere oder ihren Kitt während eines monatelangen Montageprozesses. Also man muss sich das vorstellen wie so eine tänzelnde Suche nach einem Filmgedicht eigentlich. Als ich sie damals besuchte, hat sie gesagt, ich bin eigentlich wie so eine Schmetterlingssammlerin, die die besten Ideen in ihrem Netz fängt und die dann zusammenfügt. Also über das Einfangen der Bilder und der Wirklichkeit entsteht dann durch das emphatische Gestalten am Schneidetisch dann diese Cinécriture.
Darüber spricht sie auch so ein bisschen in ihrem letzten Film, den wir schon erwähnt hatten, war da Par Agnès, ein Selbstporträt. Wie fügt sich dieses Selbstporträt eigentlich in ihre anderen Filme, die sie gemacht hat? Denn da gab es ja auch schon ein paar Selbstporträts, zum Beispiel 2009, Les Plages d'Agnès, die Strände von Agnès.
Ja, man muss sagen, sie hat ja da in ihrem letzten Film eigentlich nochmal ihr ganzes Werk Revue passieren lassen. Ja, und ein ganz wichtiger Satz ist für sie, glaube ich, ein Satz von Stendhal, den sie immer zitiert hat, von dem französischen Romancier Stendhal. Eine Romanfigur ist ein wandelnder Spiegel. Eben nicht nur ein Spiegel, der nur sich selbst zum Selbstporträt führt, sondern ein wandelnder Spiegel. Und durch das Wandeln, durch ihre eigene Biografie und ihre Filme, hat sie eben immer ja, mit dokumentarischen, inszenierten Szenen alte und neue Bekannte getroffen, sich selbst zum Spiegel dieser Kinobilder gemacht und dieser Geschichten und dann dadurch auch immer wieder Kulturepochen porträtiert. Es ging immer über das Selbstporträt hinaus.
Ihr vorletzter Film, der hieß Augenblicke, Gesichter einer Reise, der kam einen Tag vor ihrem 90. Geburtstag in die deutschen Kinos. Und in dem Film begibt sie sich ja, auf eine Reise mit dem Street-Art-Künstler J.R. Was ist für Sie das Besondere an diesem letzten ja, Road-Movie?
Ja, eigentlich schon, dass diese 90-jährige Frau da eine Freundschaft filmt, die entsteht mit einem Künstler, der ein halbes Jahrhundert jünger ist als sie. Und dann wieder ein Roadmovie entsteht. Während dieses Roadmovies besucht sie übrigens auch Jean-Luc Godard mit ihm in seinem Haus am Genfer See. Ich glaube, sie bringt sogar Croissants mit. Aber Godard macht die Tür nicht auf. Und das ist eigentlich so schön, weil damit bezieht sie eben diesen Street-Art-Künstler J.R., mit dem sie da eben durch Frankreich fährt, in ihre eigene Filmografie ein, zeigt ihm, wie wichtig Godard für sie war. Er macht die Tür nicht auf und ja, und dann
fahren sie. Und hinterlässt aber irgendeinen Zettel oder so, ne?
Ja, ich weiß, das ist ja auch ein bisschen gemein, aber sie setzt das auch humoristisch um und dann fahren sie weiter durch Frankreich und dann entsteht eben in diesem Film auch wieder ein Porträt eines Landes, sich wandelnder Arbeitsformen, gesellschaftlicher Verhältnisse. Und ich habe dann bei diesem vorletzten Film gedacht, wenn man in 100 Jahren eine Retrospektive machen würde von Regisseuren oder Regisseurinnen, die uns zeigen, wie wir im ausgehenden 20. oder beginnenden 21. Jahrhundert gelebt haben. Ich finde, da müsste man eigentlich eine Retrospektive von Agnès Vardas machen, weil sie das wirklich in ihren Filmen eingefangen hat, über ein halbes Jahrhundert hinweg.
Gestern kam die Meldung, dass Agnès Varda gestorben ist, 90-jährig. Katja Nicodemus hat sie gewürdigt. Agnès Varda galt als die Großmutter der Nouvelle Vague und hat sich dagegen auch verwehrt. Ja, nun kommt am Donnerstag ein Film eines ihrer Wegbegleiter ins Kino, des 88-jährigen Jean-Luc Godard, Bildbuch. Premiere hatte dieses essayistische Werk im letzten Jahr in Cannes im Wettbewerb. Und der Nouvelle Vague-Regisseur bekam dafür eine extra für ihn geschaffene Sonderpalme. Anke Lewicke ist im Studio. Anke, bevor wir jetzt über das neue Werk von Jean-Luc Godard sprechen, lass uns erstmal ein paar Worte zum Verhältnis Agnès Varda und Jean-Luc Godard sagen.
Agnès Varda ist ja eine Vorreiterin gewesen, wenn es darum ging, Wirklichkeit in die Fiktion einfließen zu lassen. Und genau so hat die Nouvelle Vague in ihren Anfängen gearbeitet. Und ja, es ist einfach so, dass Jean-Luc Godard doch für viele Regisseure und eben auch für Agnès Varda so das moralisch-ethische Gewissen des Kinos gewesen ist. Und er hat sich eben dann auch immer wieder gefragt, wann ist ein Bild wahr? Was darf man als Regisseur alles machen? Und dieses Verfahren eben einfach auf der Straße zu drehen, hat er später in seiner Geschichte des Kinos einfach auch mal so, ja, da sind wir die Kolonialherren und fangen einfach irgendwas ein. Und ich glaube, deshalb ist Godard für Agnès Varda eben immer wichtig gewesen als eine Art, ja, Zwiegespräch, als ein Über-Ich des Kinos, als ein Vordenker des Kinos.
Ja, und als Theoretiker, als Vordenker des Kinos präsentiert sich Jean-Luc Godard auch in seinem neuen Film. Bildbuch ist ja ein sehr essayistischer Film, eine Art Kakophonie aus Tönen, Bildern, Zitaten. Mach doch mal den Versuch, den Film zu beschreiben.
Also ich meine, Godard hat ja irgendwann mal aufgehört, sich selbst als Regisseur zu bezeichnen, sondern er sagt, dass er ja eher eine Art Sammler ist. Deshalb ist sein Abspann auch immer lang, weil er auflistet, woher seine Zitate kommen, woher die Bilder. Und von der Struktur erinnert sein neuer Film vielleicht an seine essayistische Arbeit zur Geschichte des Kinos. Also es gibt gar keine Schauspieler oder Schauspielerinnen, sondern er arbeitet nur mit vorgefundenem Material. Also er bedient sich eben an der Kinogeschichte. Er sucht Zitate aus der Literatur. Er bedient sich an seinem eigenen Kino natürlich. Und was er auch macht, er benutzt dieses Mal auch Nachrichtenbilder, also auch aktuelle Nachrichtenbilder. Und es gibt auch einen eigenen Kommentar, den er gesprochen hat, der manchmal so sporadisch reinkommt. Und er hat ja selbst auch mal gesagt, ein Film setzt sich ja nicht dadurch zusammen, dass man Bilder addiert, sondern zwischen den Schnitten entsteht die eigentliche Bedeutung. Und deshalb schärft er unseren Blick nochmal durch die Bilder. Er verfremdet sie auch. Er arbeitet auch mit den unterschiedlichen Formaten, weil wenn man heute einen alten Film im Fernseher stellen will, fummelt man ja lange rum. 14:3, was macht man da? Damit spielt er auch. Und wenn der Blick erst einmal geschärft ist, dann kann man eben so gucken, was kommt da noch? Also was entsteht zwischen den Bildern? Das ist ein unglaublicher Gedankenfluss, den man vielleicht gar nicht verstehen muss. Aber viele von uns sind doch in Cannes dann direkt das zweite Mal rein oder haben sich die Literatur gekauft, die er da zitiert.
Er bespricht ja sehr viel so das Gucken selbst, die Rezeption, das Kino und trotzdem geht es auch um politische Fragen. Wie wirft er die auf?
Na, da kann ich auch nur wieder mit einem Godard-Zitat kommen. Er hat geschrieben einmal, jedem Ausdruck, der was zu sagen hat, geht auch ein Eindruck voraus. Und man merkt einfach, dass er ein unheimlich hellsichtiger Beobachter unserer Gegenwart ist, mit einem unheimlich historischen Gedächtnis. Und da macht er einfach so viele Fragen auch auf, also die große Fragen, was ist Politik? Und dann finde ich es ganz interessant. Also da sieht man dann zum Beispiel den jungen Abraham Lincoln in den Henry Fonda Film, der dann auf einmal das Gesetzbuch entdeckt. Dann sehen wir auf einmal Ausschnitte aus einem Film Noir-Film, wo eben das Gesetz missbraucht wird. Dann sehen wir Jeanne d'Arc, wo eben eine junge Frau verbrannt wird. Dann fragt man sich auf einmal, wie wurde da das Gesetz ausgelegt? Dann fängt er auf einmal an, von den großen Buchreligionen zu reden. Also Koran und Bibel. Dazu kommen dann wieder die entsprechenden Bilder. Dann gibt es eine ganz lange Sequenz, wo man ganz viele Zugfahrten aus der Kinogeschichte sieht. Und damit reist man aber von der russischen Revolution über die Frage, was ist Kommunismus, durch den Zweiten Weltkrieg, die Judenvernichtung bis eben in die heutige Zeit. Und es ist einfach ganz toll, wie sich das eben alles öffnet. Manchmal sind das aber auch ganz so banale Spielereien. Man sieht einen Kriegsflieger mit dem weißen Hai drauf gemalt und dann kommt eben der weiße Hai bei Steven Spielberg zum Vorschein. Und es funktioniert. Irgendwas wird immer in Bewegung gesetzt.
In Deutschland kommt die Imagebook in der synchronisierten Fassung in die Kinos. Das heißt, der Regisseur übersetzt sich selbst und spricht Deutsch. Das klingt so.
Da sind die fünf Finger, die fünf Sinne, die fünf Erdeteile. Ja, die fünf Finger. Aber alle zusammen formen die Hand. Und mit den Händen zu denken, ist die wahre Bestimmung des Menschen.
Und man hört hier, Jean-Luc Godard ist 88 Jahre alt. Meistens ist es ja bei cinephilen Menschen so, die schwören auf die Originalfassung mit Untertiteln. Warum hat sich Godard hier für die Synchronisation entschieden?
Godard hat Untertitel schon immer gehasst. Er hat gesagt, man soll einen Film sehen und nicht lesen. Hat das schon vor 30 Jahren ganz viel darüber geschrieben. Und als er den Film in Cannes gezeigt hat, hat er sich ja auch nicht selbst die ganze Zeit übersetzt, sondern nur sporadisch wurden mal so ein paar Sätze eingeblendet. Und diesen Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, das finde ich eben doch dann ganz interessant. Also wir sehen so einen analogen Schneideraum und dann weiß man eben, Film ist mit der Hand geschnitten. Also deshalb denkt ein Regisseur vielleicht auch mit der Hand. Dann sieht man die Hand von Giacometti und dann sieht man eine hilfesuchende Hand, die Idee einer Hand. Und dann kommen noch ganz viele andere Assoziationen raus. Und da möchte man den Film am Anfang schon direkt innehalten und einfach darüber mal in Ruhe schon nachdenken.
Ein Kapitel setzt sich auch mit unserem Bild von arabischen Ländern auseinander. Ist auch ganz interessant. Welche Erkenntnisse versammelt er hier?
Ja, er sagt dann ja ganz schnell, dass die arabische Welt für uns eigentlich nur Dekor und Kulisse für den Islam ist und dass wir eigentlich mal die arabische Welt zu sich kommen lassen sollten, dass es vielleicht so diese Utopie geben müsste, wenn die Großmächte sich nicht einmischen. Was würde da ein Staat für bei herauskommen? Deshalb versucht er, so originäre Bilder zu finden, die vielleicht aus den Ländern selbst kommen. Und das ist eben dann auch so interessant. Da sagt er auch wieder einen klugen Satz: Der Akt der Repräsentation ist immer auch ein Akt der Gewalt gegenüber dem Repräsentierten. Und das sind dann ja so Sätze, die man mitnimmt. Und damit guckt man sich jetzt einfach auch die Filme, die über die arabische Welt gedreht werden, anders an. Und natürlich guckt man sich das Kino immer auch mit solchem Satz anders an. Und vielleicht sollte man eben einfach häufiger mal Godard wieder lesen, damit man den Blick fürs Kino und für die Bilder nochmal schärft.
Oder jetzt ins Kino gehen und sich das neue Werk ansehen, die Imagebook, ein essayistisches Oeuvre von Jean-Luc Godard, ab Donnerstag im Kino. Unser Team Nossa Chape, so heißt ein Dokumentarfilm, der jetzt bei uns in den Kinos läuft. Er widmet sich einer Katastrophe, die sich Ende November 2016 ereignete und in allen Medien war. Ein Flugzeugabsturz in Kolumbien. An Bord war auch die brasilianische Fußballmannschaft des Vereins Chapecoense, eigentlich auf dem Weg zu ihrem brasilianischen Sommermärchen. Denn das lange eher unbekannte Team hatte sich bis ins Finale des wichtigen südamerikanischen Fußballturniers Copa Sudamericana gespielt. Das Spiel in Medellin sollte der große Triumph werden. Dann zerschellte das Flugzeug in den Anden. 71 Menschen starben, 6 überlebten, darunter auch 3 Spieler.
An Bord war der brasilianische Fußballverein Chapecoense. Chape hat sich entschieden, weiterzumachen. 2 der Überlebenden haben verkündet, diese Saison wieder spielen zu wollen.
Der Film Unser Team Nossa Chape erzählt die Geschichte dieses Teams, der Überlebenden, der Witwen. Und er begleitet den Verein auch beim Wiederaufbau. Die Regisseure sind die beiden Brüder Jeff und Michael Zimbalist und die begrüße ich hier im Studio. Hello.
Hello, thanks for having us.
Wie erinnern Sie sich an diesen 28. November 2016?
Jeff. Well, Mike and I both have worked and lived in Brazil and in Colombia and
Mike und ich haben beide lange in Brasilien und Kolumbien gelebt und haben viele Freunde dort. Und es hat uns zutiefst bewegt, als wir die Nachricht gehört haben. Das war ja weltweit ein Schock.
Und es waren ja auch Kollegen von Ihnen im Flugzeug.
Wir arbeiteten zu dem Zeitpunkt an einer Dokumentarfilmreihe für Fox über Nachwuchsfußballer auf ihrem Weg zur WM. Sechs Kollegen von Fox Sports saßen in dem Flugzeug, das abstürzte. Wir bekamen einen Anruf von Fox und man fragte uns, ob wir nach Brasilien fahren würden. Eigentlich sollten wir nur einen Monat lang in Chapecó filmen. Wir sollten dabei sein, wenn der Fußballverein entscheidet, ob er weitermacht oder ganz aufhört. Und gegebenenfalls sollten wir das erste Spiel filmen. Aber als wir dann beim ersten Spiel angekommen waren, hatten sich so viele interessante Geschichten entwickelt, im Team, aber auch in Chapecó selbst, dass wir mit Fox beratschlagt haben und länger geblieben sind.
Selbst wenn Sie nur einen Monat da geblieben wären, gerade die Zeit direkt nach dem Absturz war ja für die Hinterbliebenen und die Betroffenen eine immens schwierige Zeit. Die Witwen trauerten um ihre Männer. Die drei Überlebenden waren damit beschäftigt, zu genesen und wieder ins Leben zurückzufinden. Und der Verein musste sich finden. Wie sind Sie da vorgegangen, den Trauernden zum einen genug Raum zu geben, aber trotzdem auch nah dran zu sein?
One of the things we tried to keep in mind is that people grieve at a different pace, that everyone has their own velocity.
Wir haben versucht, immer daran zu denken, dass Menschen unterschiedlich trauern und dass es verschiedene Stadien der Trauer gibt. Eine Person redet vielleicht gerne über Gefühle, eine andere zieht sich zurück. Wir haben versucht, umsichtig vorzugehen. Und wir wollten auch ein größeres Thema finden, eines, bei dem es nicht nur um diesen speziellen Fall im Fußball geht. Zwei zentrale Fragen waren für uns: Wie trauern wir und wie gehen wir mit dem Tod eines Angehörigen um? Diese Fragen müssen wir uns irgendwann alle stellen. Und leider müssen wir uns heute mit so vielen großen Tragödien durch Terrorismus, Amokläufe, Flugzeugabstürze oder Naturkatastrophen auch die Frage stellen, wie trauern wir kollektiv, als Gemeinschaft? Wir haben uns dieser Frage von verschiedenen Perspektiven aus genähert, von der der Witwen, den Überlebenden, den Spielern, die nicht mit nach Kolumbien geflogen sind, den neuen Spielern, den neuen Trainern. Und dadurch, dass wir sehr lange vor Ort waren, konnten die Menschen auch in ihrem eigenen Tempo zu uns kommen und ihre Geschichten mit uns teilen.
Am Anfang waren ja wirklich alle in Chapecó schockiert und haben getrauert. Und wie Sie sagten, Leute trauern verschieden und in unterschiedlichem Tempo. Aber dann kamen ja auch äußere Faktoren dazu. Das Team bildete sich neu und schon nach 3 Monaten ebbte die Sympathiewelle teilweise ab und Kritik wurde laut. Was war da passiert?
Well, there's a few things that I think happened in the community of Chapecó.
Da gab es verschiedene Faktoren. So gingen zum Beispiel die Meinungen darüber auseinander, wie die Stadt Chapecó mit der Tragödie umgehen sollte. Eine Gruppe sagte, die Toten sollten bei jeder Entscheidung mitbedacht werden. Eine andere Gruppe versuchte, nach vorne zu blicken und nicht so sehr an die Verstorbenen zu denken. Das führte zu Konflikten innerhalb des Teams und der Stadt. Dann gab es Konflikte und Gerichtsverfahren wegen der Entschädigungszahlungen. Und es gab die Spannungen wie in jeder Stadt, die ein beliebtes Fußballteam und sehr leidenschaftliche Fans hat. Die Fans wollten, dass das Team gewinnt, und die Tragödie trat etwas in den Hintergrund. Das Team stand unter großem Druck. Sie sollten so erfolgreich wie zuvor sein. Und ich will nicht zu viel verraten, aber es war schließlich die Erinnerung an den alten Geist des Teams, der dabei geholfen hat, die Konflikte beizulegen.
Teammates that had passed away that helped the community to start to overcome some of their differences.
Sie haben zwei Begriffe erwähnt, Leidenschaft und Erfolg. Und weil Sie, Jeff, von den größeren Themen des Filmes gesprochen haben, ist nicht auch ein Thema die Frage, wie viel Menschlichkeit und Mitgefühl kann es geben in einem Millionengeschäft wie dem Fußball?
Yeah, I think that's a fundamental conflict with the sport.
Ja, das ist ein fundamentaler Konflikt bei diesem Sport. Es ist ein kapitalistisches Unterfangen und gleichzeitig geht es auch um Identität für Individuen, für Städte, für Nationen. Diese beiden Aspekte stehen manchmal in direktem Konflikt und dieser Fall ist ein Beispiel dafür.
Und es war uns wichtig, auch die verschiedenen Seiten ausgewogen darzustellen, dass nicht die neuen Besitzer des Clubs als zu profitorientiert und herzlos rüberkamen. Sie sind alle mehrdimensionale Personen. Und wir wollten niemanden in die Rolle des Antagonisten schubsen, sondern ein komplexes Bild dieser Situation zeigen.
Sie scheinen ja auch sehr viel Zeit vor Ort verbracht zu haben. Sie sind mit der Kamera auch in Konfliktsituationen dabei, zum Beispiel als ein Streit in der Umkleidekabine ausbricht. Man kann natürlich Glück haben, aber Sie müssen vorher auch entscheiden, wo es sich lohnt, ein Kamerateam hinzuschicken, an so unterschiedliche Orte. Das wirkt alles sehr umfangreich.
Ja, it sure is. It was one of the more expansive projects that we've ever done.
Ja, das war eines der umfangreichsten Projekte, das wir je gemacht haben. Es gab verschiedene Kamerateams gleichzeitig in verschiedenen Teilen der Welt. Mehrere Kameraleute sind mit dem Fußballteam mitgereist. Dann gab es Kamerateams bei den Leuten, die nicht reisten und in Chapeco waren oder auch an ganz anderen Orten. Oder in Kolumbien, wo der Unfall stattgefunden hat und das Team dann noch einmal für ein zweites Finale zurückgekehrt ist. Der Gedanke war, Kameras vor Ort zu haben, wenn etwas Interessantes im Leben der Menschen passiert. Und das ist die Herausforderung bei Cinema Vérité. Du weißt vorher nicht, wann das der Fall ist.
Im Laufe der Zeit haben Sie auch Vertrauen zu den Menschen aufgebaut. Es ist ja alles eine so unglaubliche Geschichte. Ein Märchen am Anfang, dann der brutale Absturz mit den Überlebenden, der Wiederaufbau. Und die Mannschaft schafft es dann ins Finale des südamerikanischen Turniers Recopa und reist noch einmal nach Medellin, an den Ort der Tragödie. Als Filmemacher haben Sie nicht manchmal gedacht, dass die Realität doch größer als die Fiktion ist?
Es war alles ein Prozess. Eigentlich wollten wir ja nur kurz dableiben und haben uns überlegt, was Akt 1, 2 und 3 sein könnte. Und irgendwann haben wir innegehalten und nach einem Monat gedacht, Moment, wir sind ja noch nicht mal am Ende von Akt 1 angekommen. Es hat wirklich gedauert, bis der Trip zurück nach Kolumbien zum Recopa-Finale anstand. Und eigentlich dachten wir, das Team würde das Spiel bestreiten und gewinnen, zu Ehren der verstorbenen Teamkameraden und dann stolz wieder nach Hause fahren. Und dann kam aber etwas viel Bedeutsameres. Alle Spieler fahren an den Ort, wo das Flugzeug abgestürzt ist und treffen die Leute, die ein Jahr zuvor erste Hilfe geleistet hatten. Das wurde schließlich der Höhepunkt der Geschichte, ohne dass wir es vorher absehen konnten.
Was waren eigentlich die Reaktionen der Protagonisten auf ihren Film?
Es ist kompliziert in Lateinamerika, wegen der legalen Streitigkeiten, die es noch immer gibt rund um den Absturz. Wie wir im Film beleuchten, war es ja wirklich Fahrlässigkeit, die zum Absturz führte. Fahrlässigkeit auf Seiten der Airline und des Piloten, der Mitbesitzer der Airline war. Sie wollten unter anderem Geld sparen und hatten nicht genug Kerosin. Wenn man das als Hinterbliebener erfährt, ist es schwer, nicht verärgert zu sein und jemanden zur Verantwortung ziehen zu wollen. Es gibt noch viele ungeklärte Verfahren. Das heißt, wir konnten den Film in Lateinamerika noch nicht öffentlich zeigen, freuen uns aber auf die Gelegenheit.
Jeff und Michael Zimbalist, die beiden Regisseure von unser Team, der Dokumentarfilm läuft bei uns in den Kinos. Thank you very much.
Thank you so much.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
Christian Bern schaut für uns wieder auf drei interessante Filme der kommenden Woche und er beginnt mit einem Film über einen Teenager-Superhelden.
Du bist von Pflegefamilien in 6 Countys weggerannt.
Ich kann selbst auf mich aufpassen.
Wenn du 18 bist.
Aber Waisenjunge Billy ist erst 14 und so kommt er gleich in die nächste Pflegefamilie. In der neuen Schule wird er schikaniert. Auf der Flucht vor den Schulrabauken rettet er sich in die U-Bahn. Dann plötzlich geht das Licht aus und Billy findet sich in einem düsteren Tempel wieder. Vor ihm steht Zauberer Shazam, der seit Ewigkeiten einen Nachfolger sucht. Aber er fand niemanden, der reinen Herzens ist. Bis jetzt.
Sag meinen Namen, damit meine Kräfte dich durchströmen können.
Aber ich kenne ihren Namen nicht so.
Shazam.
Was echt jetzt?
Sag ihn!
Okay! Shazam!
Und schwupps verwandelt sich Billy in einen erwachsenen Superhelden. Was die neue DC-Superhelden-Verfilmung Shazam über das Captain Marvel-Alter-Ego Billy Batson so angenehm macht, ist, dass sie sich selbst nicht zu ernst nimmt. Billy kann sich in einen Superhelden verwandeln, aber innerlich bleibt er 14. Sein Pflegebruder ist begeistert, als Billy sich ihm in seinem Superhelden-Outfit präsentiert.
Was für Superkräfte hast du?
Superkräfte? Ich weiß nicht mal, wie ich hier mit pinkeln gehen soll, Alter.
Nun testen die Jungs auf ziemlich lustige Art Billys neue Kräfte. Der schwedische Regisseur David F. Sandberg, dem 2016 mit seinem Horrorfilm Lights Out ein bemerkenswertes Regiedebüt gelang, inszeniert Shazam als ein fürs Genre überraschend charmantes Jungs- und Underdog-Abenteuer. Als die Pflegekinder aus Billys neuer Familie gemeinsam zum Kampf gegen den bösen Superhelden Sivana antreten müssen und dabei ebenfalls zu strahlend schönen Helden mutieren, fallen von den unterprivilegierten Teenagern die Demütigungen des Alltags ab. Von diesem spritzigen Abenteuer sympathischer Helden hätte man allerdings mehr gehabt, wenn der nach Blockbuster-Methode mit redundanten Kampfszenen gestreckte Film nicht für eine Reihe nervender Déjà-vu-Momente sorgen würde.
Es geht hier darum zu sagen, wir wollen, dass du dabei bist, wir wollen dich als Staatsbürger.
Am Anfang des Dokumentarfilms Im Land meiner Kinder steht die Einladung des damaligen Hamburger Bürgermeisters Olaf Scholz an Migranten, die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Regisseur Dario Aguirre war vor 20 Jahren aus Ecuador seiner deutschen Freundin nach Deutschland gefolgt. Scholz' Aufforderung nahm er zum Anlass, nach Jahren mühevoller Visa-Verlängerungen den deutschen Pass zu beantragen.
Und jetzt haben Sie Interesse auch, Deutsch zu werden?
Ich wollte mich einfach informieren, um zu schauen, was ich dafür brauche.
Zum Beispiel Daten von den Schwiegereltern in Zittau. Als Aguirre sie besucht, sprechen sie auch über seine schwierige Anfangszeit bei ihnen.
Klar war es schwer. Wir haben uns die Sache schon nicht leicht gemacht. Das ist richtig.
Im Land meiner Kinder erzählt nuancenreich und intim von gegenseitigen Fremdheitsgefühlen. Der Film fragt danach, was mit Integration eigentlich gemeint ist und vermittelt viel davon, was es heißt, in Deutschland fremd zu sein. Integration ist auch wieder das Thema der Fortsetzung des französischen Komödienhits Monsieur Claude. Im ersten Teil musste sich der stockkonservative Claude damit arrangieren, dass die Töchter Schwiegersöhne mit arabischer, afrikanischer, chinesischer und jüdischer Herkunft anschleppten. In Monsieur Claude 2 ist er den Schwiegersöhnen zuliebe sogar durch die Welt gereist.
Schon die Ankunft am Flughafen in Tel Aviv werde ich niemals vergessen. 4 ganze Stunden Leibesvisitation. Ich dachte schon, die beschneiden mich.
Der jüdische Schwiegersohn findet das nicht witzig, aber auch die anderen 3 kriegen ihr Fett weg von Claude. Der breitet munter seine Vorurteile über ihre Herkunftskulturen aus, aber er meint es ja angeblich nicht böse. Doch dann, als Claude mal wieder von Frankreichs Großartigkeit schwärmt.
Nimm es mir nicht übel, Claude, aber ganz so super finde ich sie nicht. Und offen gestanden haben Odile und ich entschieden, dass wir nach Israel gehen.
Und wir gehen auch weg.
Die Schwiegersöhne fühlen sich nicht akzeptiert in Frankreich. Nun muss Claude ihnen das Land wieder schmackhaft machen. Wie im ersten Teil spielt Regisseur Philippe de Chauveron auch in Monsieur Claude 2 mit allen Minderheitenklischees, macht sich aber auch über französischen Chauvinismus lustig. Das ist teils amüsant, aber verharmlost das Problem von Rassismus und Antisemitismus auch, wenn die Ängste der Schwiegersöhne, denen es doch eigentlich prima geht, als Überempfindlichkeit veralbert werden. In seiner Naivität, mit der Frankreich trotz allem als offenes, buntes Land zelebriert wird, ist der Film einerseits rührend. Aber wie Ressentiments zur harmlosen nationalen Eigenheit verkleinert werden, macht den französischen Kassenknüller zur ziemlich verlogenen Angelegenheit.
Monsieur Claude 2, Im Land meiner Kinder und Shazam, das sind die Filme, die Christian Berndt vorgespult hat. Richard Kapuscinski war einer der großen Reporter des 20. Jahrhunderts. Er hat von den größten Bürgerkriegen berichtet, wurde dabei mehrfach zum Tode verurteilt und galt seit jeher als Welterklärer und Kosmopolit. Der polnische Journalist und Autor erfährt jetzt eine posthume Kinoehrung. Zum ersten Mal wurde eines seiner Bücher verfilmt und der Film kommt jetzt ins Kino. Another Day of Life über den Bürgerkrieg in Angola. Regie geführt bei dem Film haben Raoul de la Fuente und Damian Nenow und einer der Produzenten ist Stefan Schubert und ihn begrüße ich in einem Studio in Hamburg. Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, wir haben im letzten Jahr in Cannes schon einmal gesprochen. Da hatte der Film seine Weltpremiere. Seitdem ist eine Menge passiert. Es gab Nominierungen für Preise und es gab auch Preise, unter anderem den Europäischen Filmpreis für den besten animierten Film. Wie haben Sie denn die Rezeption des Filmes innerhalb des letzten Jahres wahrgenommen? Was waren so die Reaktionen?
Also wir sind bei weit über 50 Festivals mittlerweile mit vielen Preisen.
Und insofern, das war eine außergewöhnliche, nicht erwartete Reihe von Erfolgen und Festivalpreisen. Wir haben in Tokio, in der Urheimat der Animation, haben wir den Preis für den besten Animationsfilm gewonnen, jetzt gerade vor kurzem. Das ist alles viel mehr, als wir uns je haben vorstellen können.
Wenn wir jetzt von diesem Zeitpunkt zurückspringen an den Anfang, was hat Sie als Produzent an diesem Projekt gereizt?
Ja, also ich muss gestehen, ich bin da sehr über das Bild gekommen, viel weniger als über das Drehbuch. Die Spanier und Polen, die das sozusagen entwickelt hatten, dieses Projekt, hatten einen Trailer gemacht, einen 2 Minuten 30 langen Trailer, und den haben sie mir gezeigt. Und der hatte schon so viel erzählerische Kraft und auch Bildkraft, dass ich gar nicht anders konnte, als zu sagen, ja, das finde ich wahnsinnig interessant, da bin ich gerne dabei. Und dann habe ich erst das Buch gelesen und mich, muss ich auch gestehen, erst intensiver mit Kapuscinski beschäftigt. Aber dieser Trailer, der hat mich wirklich umgehauen. Und habe ich das Gefühl gehabt, das jetzt auf 90 Minuten wird ein faszinierender Film werden.
Das Buch, das Sie erwähnt haben, Another Day of Life, darin schreibt Kapuscinski über den Bürgerkrieg in Angola, den Unabhängigkeitskrieg, der von 1975 bis 2002 angehalten hat. Kapuscinski ist als Journalist der polnischen Nachrichtenagentur auf der Seite der kommunistischen Truppen unterwegs gewesen und beschreibt in dem Buch, wie er unbedingt an die Südfront des Landes will. Inwieweit ist das Buch auch sowas wie eine Initiationsgeschichte darüber, wie Kapuscinski der Reporter wurde, der er ist?
Ja, also ich würde sagen, dass es eine Initiationsgeschichte dafür ist, wie er das vielleicht enge Korsett des Reporterseins verlassen hat. Und zwar in mehrfacher Hinsicht. Also es ist, glaube ich, nicht ganz richtig, dass er einseitig auf der Seite der MPLA, so hieß damals die Organisation der kommunistischen Freiheitsbewegung in Angola, gestanden hätte. Er war schon ein alles wissen wollender Reporter. Aber er hat im Zuge dieses ausbrechenden Bürgerkriegs diese Neutralität aufgegeben. Das ist richtig. Er hat irgendwann durch Zurückhalten von Informationen, mehr als durch Verbreiten von Informationen, aktiv in das Geschehen eingegriffen, indem er zum Beispiel von dem Eingreifen kubanischer Truppen nicht erzählt hat, obwohl er eigentlich der Letzte war, der davon hätte berichten können. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass er angefangen hat, halt Schriftsteller zu sein, ausgelöst durch diese Erlebnisse in Angola und eben dieses erste Buch geschrieben hat und dadurch, ja, ich sag mal, eine literarische Form gefunden hat, die über das reine Reportieren als Kriegsreporter doch deutlich hinausgeht.
Auch weil er so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der Journalismus in dem Fall dem nicht gerecht wird, was sich dazu trägt?
Ja, ganz genau. Also die Sinnlosigkeit und das Leid eines solchen ausbrechenden Bürgerkriegs zu erleben und von Frontverläufen dann zu berichten, das war ihm einfach nicht genug. Also er hatte das Gefühl, dass er, um dem gerecht zu werden, eine andere Form als seinen Kriegsreporter reportieren brauchte. Und das begann mit dem Schreiben dieses Buches Another Day of Life.
Interessant ist ja auch, dass er, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, einmal gesagt hat, wer den Krieg überlebt hat, dass er sich immer wieder dieser Situation aussetzt, als sei ihm das so, dieser Kriegszustand quasi in die DNA eingepflanzt worden?
Ja, nicht alle, denen der Zweite Weltkrieg in die DNA eingeflößt wurde, sind danach von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz gereist, wie er es gemacht hat. Er hat, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein wichtiger Aspekt, er hat ganz klar das Gefühl gehabt, dass diese Machtvakua, die da entstehen in Südamerika, in Afrika und auch in Asien, wo sich dann die Amerikaner und die Russen um die Pfründe streiten und ihre Vertreterarmeen gegeneinander loshetzen, dass diese Phase, das waren halt die 60er und 70er Jahren in erster Linie, dass diese Phase im Prinzip auch das begründet hat, was wir heute die Dritte Welt nennen. Er hatte das Gefühl, er ist Zeuge der Entstehung einer neuen Weltordnung.
Der Film ist ja eine Animation mit dokumentarischen Elementen. Alles sieht aus wie ein Comic. Wie ist diese Form entstanden? Man hätte sich auch einen klassischen Spielfilm vorstellen können, theoretisch.
Also es gibt zwei Regisseure, muss man dazu sagen. Und der, der sozusagen die ursprüngliche Idee hat, ist eigentlich ein Dokumentarfilmer. Der hatte die Idee, einen Film zu machen über Kapuscinski. Und je länger er sich damit beschäftigte, desto mehr ist er davon weggekommen, einen reinen Dokumentarfilm, das heißt Zeugen befragen, altes Archivmaterial versuchen zu finden und so weiter, zu machen, sondern er wollte Teile aus diesem Buch halt wirklich erzählen. Und da er kein Spielfilmregisseur ist, hatte er die Idee, dass man es vielleicht irgendwie anders machen könnte. Und dadurch ist er auf die Idee gekommen, das vielleicht im Stile eines Graphic Novel als Animation zu machen. Und dann hat er einen Film gesehen, einen Kurzfilm, 30 Minuten, des polnischen Regisseurs Damian Nenow, und da auf diese Art und Weise seinen kongenialen Partner gefunden.
Raúl de la Fuente ist der, den Sie erwähnt haben, zusammen mit Damian Nenow haben die das gemacht. Was waren denn die Herausforderungen bei der Animation?
Oh, also die waren mannigfaltig. Also zum einen ist es ja eine 3D-Animation, die entsteht in einem besonderen Verfahren. Das heißt, es gibt wirklich Schauspieler, die spielen die Szenen und werden mit technischen Mitteln abgenommen. Das werden dann so schemenhafte Figuren in einem Schwarz-Weiß-Film und da drauf wird dann animiert in quasi 3D. Und da die Absicht war es, hier einen rauen Graphic-Novel-Stil zu machen, musste das auch in besonderer Art und Weise geschehen. Und das entpuppte sich als viel aufwendiger und viel komplizierter, als sich die Beteiligten das anfänglich gedacht hatten. Insofern hat das wesentlich länger gedauert und auch wesentlich mehr gekostet.
Sie haben vorhin ja schon darüber geredet, inwieweit Kapuscinski sich als Reporter zum Schriftsteller hinentwickelt hat. Der Film stellt auch Fragen ja nach der Rolle der Presse in einem Kriegsfall wie in Angola. Und Kapuscinski hat eben diese ethischen Fragen zu beantworten, die Sie angedeutet haben. Also berichtet er alles, was er weiß, hält er Informationen zurück, wie neutral kann man sein? Haben die Filmemacher oder haben Sie auch beim Entstehen als Produzent auch immer das Heute mitgedacht? Denn diese Fragen sind ja auch wahnsinnig aktuell nach wie vor.
Ja, das war uns sehr wichtig, dass wir einen Film erzählen, der, ich sag mal, nicht allein eine geschichtliche Rückbetrachtung ist, sondern dass wir etwas erzählen mit Konflikten, die sehr jetzig sind. Also auch zum Beispiel den Konflikt, dass er sich entscheidet für eine Partei, weil er das Gefühl hat, dass es in dem Moment und in der konkreten Situation die richtigere Partei ist. Das tut er ja, weil er zum Beispiel das Eingreifen der Kubaner verschweigt, um die Amerikaner nicht aufzuschrecken, damit die Kubaner noch eine Chance haben, die Südafrikaner, die nämlich von Süden her nach Angola einmarschierten, aufzuhalten. Durchaus auch einfach mit dem Interesse oder mit der Angst, dass die Südafrikaner die Apartheid nach ganz Afrika tragen würden. Das war damals eine, ja, vielleicht gar nicht unberechtigte Befürchtung.
Another Day of Life, das ist der Film von Raúl de la Fuente und Damian Nenow, der am Donnerstag in die Kinos kommt. Stefan Schubert ist der deutsche Produzent des Animationsfilms. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
In dieser Woche war wieder einiges los, was die Videostreaming-Dienste angeht. Neue Player machen den derzeitigen Schwergewichten Netflix und Amazon Prime Konkurrenz. Und diese neuen Player sind selbst keine ganz unbekannten. Apple hat Anfang der Woche verkündet, einen eigenen Videostreaming-Dienst zu starten. Und im Laufe des Jahres soll dann Disney folgen. Nicole Markwald aus Los Angeles über die neuen Dienste und die Umwälzungen auf dem Markt.
Das Kind hat einen Namen, Apple TV Plus heißt der Dienst, mit dem Apple anderen Streaming-Anbietern Konkurrenz machen möchte.
Apple TV Plus!
Dafür baut der Konzern die in Apple-Geräten bereits vorhandene TV-App aus. Nutzer können in Zukunft nicht nur auf Filme bei iTunes zugreifen, sondern einzelne Bezahlsender wie HBO oder Showtime direkt abonnieren. Und die neue App lässt sich auch auf den smarten Fernsehbildschirmen anderer Hersteller nutzen, wie beispielsweise Samsung, LG oder Sony. Dazu steckt Apple gut $1 Milliarde in Eigenproduktionen, die sie in dieser Woche mit großem Tamtam und Besuch aus Hollywood gefeiert haben. Steven Spielberg war da, Jennifer Aniston und Reese Witherspoon und auch Oprah Winfrey. Sie arbeitet für Apple an einer Dokumentarfilmreihe und einer Buchsendung. Warum tut sie das, wo sie doch ihren eigenen Fernsehsender hat? Ihre Antwort?
Because they're in a billion pockets, y'all. A billion pockets.
Sie sind in einer Milliarde Hosentaschen zu finden. Die iPhones, auf denen sich das neue Angebot schauen lässt. Wenn es denn startet, im Herbst soll es soweit sein. Kostenpunkt? Unbekannt. Damit visiert Apple eine heiße Phase im Streaming-Wettbewerb an. Denn auch Disney möchte im Herbst den Startschuss für sein neues Angebot setzen. Disney Plus. Gerade erst hat der Mickey-Maus-Konzern den Kauf des Studios Fox Entertainment abgeschlossen. Das macht Disney zum mächtigsten Studio Hollywoods, sagt Matt Bellany vom Hollywood Reporter.
Right now, I think Disney is probably the most powerful studio that has.
Ich glaube, Disney ist momentan das mächtigste Studio, das es je in Hollywood gegeben hat. Ihre Inhalte sind atemberaubend. Alles von den Simpsons über Marvel, Family Guy, die Avatar-Reihe, Star Wars, alles. Disney hat es.
And it's just going to be really difficult for other traditional studios to compete.
Die Marken, die Disney Plus stark machen, sämtliche Produktionen von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic. Alle Disney-Inhalte, die bislang noch auf Netflix zu sehen sind, werden von dort verschwinden. Für die Nutzer heißt das, es bieten sich weitere Alternativen neben Netflix und Amazon Prime Video. Und vielleicht noch ein paar Gründe weniger, einen Vertrag fürs traditionelle Kabel- oder Satellitenfernsehen abzuschließen. Laut Wirtschaftsmagazin Fortune zahlen inzwischen mehr US-Amerikaner eine Flatrate für Streaming-Angebote als das Abo für Kabelfernsehen, besonders junge Mediennutzer. Fortune-Reporter Jeff John Roberts läutet schon das Ende der Kabelangebote ein.
It's done. People have finally realized it's a stupid product. It's a bad value. The age of streaming is upon us. We've hit a tipping point and I think there's no going back.
Wir haben einen Wendepunkt erreicht, so Roberts. Das Streaming-Zeitalter ist da. Dann macht er seine Rechnung auf.
In my case, I know I've got $40 for Hulu.
Er zahle $40 für Hulu, 10 für Netflix, etwas mehr für Baseballspiele und das zusammengerechnet sei immer noch weniger als Kabelfernsehen mit Dutzenden Sendern, die ihn nicht interessieren.
And you know what? I don't get a whole block of channels that I don't watch and don't want to watch.
Hulu, Sling TV, CBS All Access, HBO Go, YouTube TV, dazu vielleicht noch das monatliche Abo für den Musikstreaming-Dienst Spotify. Der hat seinen Kunden in den USA gerade ein Geschenk gemacht. Sie bekommen kostenlosen Zugang zu den Inhalten von Hulu. Hier läuft unter anderem die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Auf eines können sich Film- und Serienliebhaber vorerst verlassen. Je mehr Anbieter um Aufmerksamkeit ringen, desto verführerischer die Lockangebote. Man darf nur nicht den Überblick verlieren.
Das sagt Nicole Markwald aus Los Angeles.
Top 5.
Am morgigen Sonntag wird Volker Schlöndorff 80 Jahre alt. Der Filmemacher, der 1979 für seine Verfilmung von Günter Grass' Roman Die Blechtrommel den ersten deutschen Nachkriegs-Oscar gewonnen hat. Der mit seinen politischen Filmen wie Die verlorene Ehre der Katharina Blum als RAF-Sympathisant beschimpft wurde und dem immer auch ein bisschen der Nimbus anhing, Literaturverfilmer zu sein. Dass die Filmografie von Volker Schlöndorff allerdings ungemein vielfältig ist, das ergibt einen Rückblick auf 50 Jahre Filmemacher. Hartwig Tegler hier mit seiner persönlichen Top 5 von Schlöndorffs Film.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Du musst entweder eine einfache Geschichte vor einem komplizierten Hintergrund erzählen oder eine komplizierte Geschichte vor einem einfachen Hintergrund. Das Beste wäre natürlich, du erzählst eine einfache Geschichte vor einem einfachen Hintergrund.
Lust auf den Film?
Platz 5. Der junge Törleß. 1966.
Das Debüt von Volker Schlöndorff. Eine Atmosphäre sticht der Robert-Musil-Verfilmung, die die Geschichte des Internatsschülers Törleß aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erzählt, der staunend als geborener Mitläufer und Untertan passiv teilnimmt an der Ermordung eines anderen Schülers. Am Ende reflektiert der von Mathieu Carrière gespielte Törleß einen autoritären, brutalen Gesellschaftskosmos, der sich wie im Brennglas in diesem Internat verdichtet.
Es gibt nicht eine schmutzige und eine saubere Welt. Es ist die gleiche Welt, in der beides geschieht. Das ist die ganze Weisheit.
Der junge Törleß beschreibt die Genesis des autoritär-faschistischen Charakters so wie 43 Jahre später Michael Haneke in Das weiße Band.
Platz 4.
Du weißt, es fährt alle Monate ein paar Mal das Geldkärrchen den Steuergeldern von Biedenkopf nach Gießen. Das wollen wir zusammen angreifen.
Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach, 1971.
Und wenn es uns gelingt, dann sind wir doch auf unser Lebtag geborgene Leid.
Schlöndorff, gebürtiger Hesse, erzählt den scheinbaren Aufstieg von 8 Bauern und Tagelöhnern und ihren fürchterlich konsequenten Abstieg im hessischen Hinterland im Jahr 1822.
In 3x24 Stunden werdet ihr durchs Schwert vom Leben zum Tode gebracht.
Ein passionierter Heimatfilm, in dem nicht nur der gesellschaftskritische Blick der 68er einfließt, sondern der auch an das Bild der armen Leute bei Georg Büchner in dessen Wojciech-Stück erinnert. Ein Film auch, der sich deutlich gegen den Muff des kitschigen Heimatfilms, diesem konstituierenden deutschen Filmgenre der 1950er und 60er Jahre, positioniert. Man wird den Kombach-Film damals, 1971, wie eine Erlösung gesehen haben, trotz der Traurigkeit, die er am Ende auslöst.
Platz 3. Ein Aufstand alter Männer, 1987.
Das Aufbegehren gegen die Macht der weißen Rassisten endet in Schlöndorffs zweiter US-Produktion nach Der Tod eines Handlungsreisenden mit einem Sieg der Zivilcourage. Die Lynchjustiz, der in Anführungsstrichen normale Racheakt an dem Schwarzen, der einen Weißen aus Notwehr erschossen hat, sie wird von den alten Afroamerikanern verhindert, gegen den Widerstand des weißen Sheriffs, gespielt von Richard Widmark, der sich die alten Männer vornehmen will, aber an deren Souveränität scheitert.
Du bist der Letzte, von dem ich geglaubt hätte, dass er Ärger mit dem Gesetz sucht.
Ich war schon immer militant. Meine Innereien sind schon zerfressen von der Wut, die ich dauernd unterdrücke.
Ein heute umso präziser erscheinender Blick von Volker Schlöndorff auf die gespaltene amerikanische Gesellschaft.
Platz 2. Der 9. Tag, 2004.
Ein katholischer Priester, verschleppt ins KZ Dachau, wird für 9 Tage freigesetzt, um seinen Bischof zu überzeugen, mit den Nazis zu kollaborieren. Sollte er fliehen, droht seinen Priesterkollegen im Lager die Ermordung. Schlöndorff schafft mit seinen grandiosen Darstellern Ulrich Mattes als Priester und August Diehl als SS-Offizier ein Drama, das von Schuld und Sühne und der Frage handelt, was Vergebung eigentlich bedeutet und was sie möglich macht. Und das alles erzählt jenseits von KZ-Film-Klischees.
Platz 1. Ulschan, das vergessene Licht, 2007.
Ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich muss allein sein.
Wenn du mir nicht sagst, warum, reite ich dir nach.
Der Franzose Charles sucht auf dem alten Berg in Kasachstan, ja, was. Auf dem Weg dahin trifft er die junge Nomadin Uljan. Am Ende der Reise steht, womöglich, der Tod. Vor allem aber geht es um Bewegung durch die Weite, immer Bewegung, so wie es das Leben der Nomaden ausmachte. Alles, was Schlöndorff auch hier einmal wieder vorgeworfen wurde, dass seine Landschaftsbilder zu metaphorisch seien, dass die Bilder von ehemaligen Gulags, endlosen Ölfeldern mit zum Himmel ragenden Bohrtürmen und verseuchtem Atomtestgelände, dass sie wieder unsäglich aufgeladen seien von Literatur, Politik und Geschichte, das hat mich hier nie gestört. Denn Charles, die Kinofigur, hat mich mit seinen Rätseln mitgenommen auf diese Reise, die ihn auf Uljan treffen lässt.
Warum reitest du mir nach? Warum lässt du mich nicht los?
Du kamst doch zu mir. Ich war da. Ich konnte nichts anderes machen.
Nichts anderes machen können, als sich zu bewegen durch den Kinoraum. Märchenhaft. Volker Schlöndorffs Autobiografie trägt den Titel Licht, Schatten und Bewegung. Treffender geht's nicht.
Und morgen feiert Volker Schlöndorff seinen 80. Geburtstag. Hartwig Teglers Top-5-Liste finden Sie gewohnt bei uns auf der Homepage unter deutschlandfunkkultur.de/vollbit. Hier geht's nach den Nachrichten gleich weiter mit der Echtzeit. Und heute kümmert sich das Magazin für Lebensart quasi um die eigene DNA. Es gibt eine Echtzeit über Echtzeit. Ich bin Susanne Burg.